Also ich danke euch nochmal für diese Chance, euch zu predigen. Wir lesen von Kapitel 8 von Markus Evangelium. Kapitel 8 von Markus Evangelium. Wir werden die ganze Kapitel lesen, erst lesen für Kontext und dann ich werde spezifisch von Versen 22 bis 33 predigen. Also lasst uns zu dem Wort Gottes hören. Als ich in jenen Tagen wieder eine große Volksmenge da war und nichts zu essen hatte, rief er seine Jünger zu sich und spricht zu ihnen: Ich bin innerlich bewegt über die Volksmenge, denn schon 3 Tage harren sie bei mir aus und haben nichts zu essen. Und wenn ich sie hungrig nach Hause entlasse, so werden sie auf dem Weg verschmachten. Und einige von ihnen sind von weit her gekommen. Und seine Jünger antwortete ihm: Woher wird man jemand diese hier in der Einöde mit Brot sättigen können? Und er fragte sie: Wie viele Brote habt ihr? Sie aber sagten: 7. Und er gebietet der Volksmenge, sich auf der Erde zu lagern. Und er nahm die 7 Brote, dankte, brach sie und gab sie den Jüngern, damit sie vorlegten. Und sie legten der Volksmenge vor. Und sie hatten einige kleine Fische. Und er segnete sie und ließ sie auch sie vorlegen. Und sie aßen und wurden gesättigt. Und sie hoben auf, was an Brocken übrig blieb, 7 Körbe. Es waren aber etwa 4000 und der entließ sie. Und er stieg sogleich mit seinen Jüngern in das Boot und kam in die Gegend von Dalmanuta. Und die Pharisäer kamen heraus und fingen an, mit ihm zu streiten, indem sie von ihm ein Zeichen von Himmel begehrten, um ihn zu versuchen. Und er seufzte auf ihn in seinem Geist und spricht: Was begehrt dieses Geschlecht? Ein Zeichen? Wahrlich, ich sage euch, nimmerher wird diesem Geschlecht ein Zeichen gegeben werden. Und er ließ sie stehen, stieg wieder ein und für an das jenseitige Ufer. Und sie vergaßen, Brote mitzunehmen, und außer einem Brot hatten sie nichts bei sich auf dem Boot. Und er gebot ihnen und sprach: Seht zu, hütet euch vor dem Sauerteich der Pharisäer und dem Sauerteich des Herodes. Und sie überlegten miteinander, das sagt er, weil wir keine Brot haben. Und er erkannte es und spricht zu ihnen: Was überlegt ihr, weil ihr keine Brot habt? Begreift ihr noch nicht und versteht ihr nicht? Habt ihr euer Herz verhärtet? Augen habt ihr und seht ihr nicht. Und Ohren habt ihr und hört nicht. Und erinnert ihr euch nicht, als ich die 5 Brote unter die 5000 brach, wie viele Handkörbe voll Brocken ihr aufgehoben habt? Sie sagen zu ihm: 12. Als ich die 7 unter die 4000 brach, wie viele Körbe voll Brocken habt ihr aufgehoben? Und sie sagen: 7. Und er sprach zu ihnen: Versteht ihr noch nicht? Und sie kommen nach Bethsaida. Und sie bringen ihm einen Blinden und bitten ihn, dass er ihn anrühre. Und er fasst den Blinden bei der Hand und führt ihn aus dem Dorf hinaus. Und als er an seine Augen gespien und ihm die Hände aufgelegt hatte, fragte er ihn: Siehst du etwas? Und er blickte auf und sagte: Ich sehe die Menschen, denn ich sehe sie wie Bäume umhergehen. Dann legte er wieder die Hände auf seinen Augen und er sah deutlich. Und er war wiederhergestellt und sah alles klar. Und er schickte ihn nach seinem Haus und sprach: Auch nicht ins Dorf sollst du gehen. Und Jesus und seine Jünger gingen hinaus in die Dörfer von Caesarea Philippi. Und auf dem Weg fragte er seine Jünger und sprach zu ihnen: Was sagen die Menschen, wer ich bin? Sie aber antworteten ihm und sagten, Johannes der Täufer und andere Elia, andere aber einer der Propheten. Und er fragte sie, ihr aber, was sagt ihr, wer ich bin? Petrus antwortet und spricht zu ihm, du bist der Christus. Und er redete ihnen ernstlich zu, dass sie mit niemandem über ihn reden sollten. Und er fing an, sie zu lehren. Der Sohn des Menschen muss vieles leiden und verworfen werden von den Ältesten und hohen Priestern und Schriftgelehrten und getötet werden und nach 3 Tagen auferstehen. Und er redete das Wort mit Offenheit. Und Petrus nahm ihn beiseite und fing an, ihn zu tadeln. Er aber wandte sich um und sah seine Jünger und tadelte Petrus und sagte, geh weg hinter mir, Satan, denn du sinnst nicht auf das, was Gott ist, sondern auf das, was der Menschen ist. Und als er die Volksmenge samt seinen Jüngern herzugerufen hatte, sprach er zu ihnen, wenn jemand mir nachkommen will, verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen und um es das Evangeliums willen, wird es retten. Denn was nützt es einem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen und sein Leben einzubüßen? Denn was könnte ein Mensch als Lösegeld für sein Leben geben? Denn wer sich meine und meine Worte schämt unter diesem ehebrecherischen und sündigen Geschlecht, dessen wird sich auch der Sohn des Menschen schämen, wenn er kommen wird in der Herrlichkeit seines Vaters mit den heiligen Engeln. Amen. Lass uns beten. Herr Gott und lieber Vater, wir danken dir für diese Zeit, für dein Wort, für deine Gnade zu uns. Wir beten jetzt, dass du uns die Sicht gibst, dass wir dich deutlich sehen können, dass wir dich besser lieben können. Hilf uns, oh Gott, dein Wort festzuhalten. Amen. Soweit ich euch sehe, es sieht, als ob jemand hier blind ist. Manche von euch haben Brille, vielleicht andere Kontaktlinsen. Vielleicht gibt es noch andere, die naturgemäß perfekt sehen können. Für alle ist es wichtig zu sehen, was in der Wirklichkeit vor uns steht. Aber was tun wir, wenn wir keine Sicht haben? Wie kann man verstehen oder bemerken, was man nicht sieht? Das ist die Schwierigkeit, der wir jetzt in diesem Text begegnen. Was wir in diesem Text sehen werden, ist, dass wir die geistliche Sicht brauchen. Und wer gibt uns diese Sicht? Lass mich das positiv oder anders sagen. Christus gibt uns die Augen, die Krone hinter dem Kreuz zu sehen. Christus gibt uns die Augen, die Krone Gottes hinter dem Kreuz zu sehen. Und wir werden das in 3 Punkte öffnen. Erst in Versen 22 bis 26, der Blinden sieht. In Versen 27 bis 30, wir fragen, ob die Aposteln klar sehen. Und in Versen 31 bis 33 erkläre ich, wie Petrus, obwohl er sieht, schon blind ist. Aber erst in wenig Hintergrund. Markus ist das Evangelium, das wir jetzt lesen. Er ist sehr interessant wegen einiger Details, die er herausbringt. Zum Beispiel kommt Petrus oft nach vorne. Das ist, weil Petrus der Zeuge war, von ihm Markus alles gehört hat. Was wir von Petrus hören, ist nicht so schmeichelhaft normalerweise. Durch Markus, Petrus lasst uns wissen, warum er alles geschrieben hat am Anfang des Evangeliums. steht in, ich denke, Vers 2 von Kapitel 1, Anfang des Evangeliums Jesus Christi, des Sohn Gottes. Das heißt, er will, dass wir verstehen, wer Jesus ist und wie er Jesus sah. Aber anzufangen mit Vers 22, der Mann wurde zu Jesus gebracht. Steht hier, und sie kommen nach Bethsaida und sie bringen ihm einen Blinden und bitten ihn, dass er ihn anrühre. Der Blinden wurde zu Jesus gebracht. Er kam nicht allein. Wir wissen nicht, ob die Menschen, die ihn gebracht haben, waren zum Beispiel Familienmitglieder, Freunde, Arbeitern oder vielleicht sein Besitzer. Das ist auch möglich. Was wir doch wissen, ist, dass am mindesten ein Kern von dem Glauben in ihnen schon ist. Matthew Henry hat es darum geschrieben, hier ist der Glaube von ihnen, die ihn gebracht haben. Sie zweifelten nicht, dass nur eine Berührung von der Hand Jesus seine Sicht wieder gesund würde. Der Blinden konnte nicht sehen, aber die Begleiter doch. Was können wir daraus lernen? Zwei Sachen. Erst, diese Leute wussten, dass es keine Kraft in ihnen, den Blinden zu heilen, war. Sie legten die Hände nicht aber im Schoß, sondern haben den Mann zu Jesus gebracht. Wie oft macht ihr das? Wie viele Freunde bringt ihr vor Gott, damit sie von ihm Heilung, Heiligkeit und den Heiligen Geist bekommen werden? Ich finde es oft, dass wir zwar sagen, ich bete für jemanden. Und das bedeutet normalerweise, ich habe einmal gebetet oder vielleicht für eine Woche habe ich gebetet. Aber machen wir das regelmäßig? Habt ihr Familienmitglieder, die nicht in der Familie Gottes sind? Habt ihr Freunde, die feindlich gegen Jesus sind? Habt ihr Mitarbeiter, die Sklaven der Sünde sind? Bringt sie sofort und später, regelmäßig und spontan zu den Herrn im Gebet. Lass uns wie Kleinkinder an einer Glastür klopfen, dumm, 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 bis Ewigkeit. Zweitens, diese Begleiter sind mit Erwartungen gekommen. Jesus gibt uns keinen Grund, an ihm zu zweifeln. Jakobus 4,2 sagt, ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Jesus sagte, was ihr bitten werdet in meinem Namen, das werde ich tun, damit der Vater verherrlicht wird im Sohn. Wenn ihr mich etwas bitten werdet in meinem Namen, so werde ich es tun. Das ist eine Verheißung. In Markus von Kapitel 1 bis 8 hat Jesus 5 spezifischen Leuten geheilt. Leute ihre Geister vertrieben, einen Sturm aufgehört. Er ist aufs Wasser gegangen und er hat eine Tote auferweckt. Er ist fähig. Daran sollten wir nie zweifeln, aber sollten wir uns die Frage stellen, ob wir willig sind. William Carey, der ein Missionar in Indien war, sagte, erwarte Großes von Gott, versuche Großes für Gott. Und wir sollten mit großen Erwartungen zu Gott kommen. Dann in Versen 23 und 24, wir lesen etwas Interessantes. Und er fasste den Blinden bei der Hand und führte ihn aus dem Dorf hinaus. Und als er in seine Augen gespähen und ihm die Hände aufgelegt hatte, fragte er ihn, siehst du etwas? Und er blickte und sagte, ich sehe die Menschen, denn ich sehe sie wie Bäume umhergehen. Teil 1 von Vers 23. Wir sehen etwas Seltsames von Jesus, etwas Einzigartiges. Jesus bringt den Mann aus dem Dorf. Das hat auch Sinn, was wir später sehen in Vers 26. Jesus wollte nicht, dass er alles bekannt gemacht würde. Seine Zeit war nicht jetzt reif. Aber in dem zweiten Stück von Vers 23 steht, dass Jesus in seine Augen gespähen hat. Also wenn ich beim Arzt bin, gibt der Arzt mir Medizin oder macht eine Operation normalerweise. Aber wenn andere Kranken zu Jesus gekommen sind, gab Jesus ihnen Heilung normalerweise mit einer Berührung, mit der Hand. Oder manchmal sogar mit einem Wörtchen, wegen des Glaubens. Jesus aber, hat aber gespuckt. Es gibt nur ein anderes Beispiel, wo Jesus etwas so Gespielliches gemacht hat, und das ist in Johannes Kapitel 9. Markus und Johannes erklären aber nicht, warum er gespielt hat, warum er solche Therapie benutzt hat. Aber es gibt etwas in dem Bekenntnis, das uns helfen kann. Es steht in Kapitel 5 von dem Bekenntnis, Gott benutzt in seiner Vorsehung gewöhnlich Mittel, und doch ist er frei, ohne sie, über sie hinaus und gegen sie zu wirken, wie es ihm gefällt. Manchmal sieht es, als ob Gott etwas nur tut, damit wir sehen können, dass er allmächtig ist. Denkt ihr mal an die Bileams Esel oder Sinnflut. Gott kann alles benutzen, seine Wille herbeizuführen. Was als nächstes kommt, ist etwas, was man auch nicht erwartet, wenn andere Kranken zu Jesus kommen sind. Heilte Jesus sie normalerweise sofort. Sogleich, als er spricht, sie sind fein. Aber dieser Mann sagt, ich sehe die Menschen, denn ich sehe sie wie Bäume umhergehen. Wie ist es, dass dieser Mann erzählen konnte, wie Menschen aussehen? Kurz gesagt, er hat die Sicht irgendwann in seinem Leben verloren. Und jetzt kann er weiter sehen. Denke mal an, was wir schon gehört haben. Die Pharisäer kamen zu Jesus, weil sie Zeichen sehen wollten. Sie sahen ihn nicht richtig durch das Wort, das sie früh hatten, und sie wandten sich nicht, ab. Sie haben oft das Wort auswendig gelernt, von Anfang bis Ende. Aber soweit, wie sie sehen konnten, hatten sie nicht die geistliche Sicht zu verstehen. Sie waren zu Jesus schon blind, aber irgendwie sah dieser Mann Jesus wie ein Baum. Natürlich ist das besser als nicht sehen, aber er war noch nicht ganz heil. Wir sollten hier nach uns denken. Sehen wir den Herrn besser heute als gestern? Sehen wir ihn besser jetzt, als wenn wir konvertiert würden? Hoffentlich. Jesus gab diese Heilung teilweise und er gibt uns auch die Heiligung teilweise. Aber nach der Blinden gesprochen hat, hat Jesus ihn nochmal berührt. Wir können das in Vers 25 lesen. Dann legte er wieder die Hände auf seine Augen und er sah deutlich. Und er war wiederhergestellt und sah alles klar. Was für ein Geschenk. Wenn wir heute blind wären, gibt es Arbeiten, die wir nur mit den Händen machen können, zum Beispiel am Computer. Es gibt eine Glocke für die Übergänge auf der Straße. Man kann einen Hund bekommen, der alles außer Schreibarbeit machen kann. In der Zeit des Evangeliums war es nicht so. Wenn man nicht schon reich wäre, gab es nur ein paar Begabungen. Und natürlich war das Betteln das Übliche. Niemand würde ihn heiraten, keine Chance. Nur wenige Leute konnten sich für ihn überall kümmern. Aber Jesus trat in sein Leben, das Licht ihm zu bringen. Er konnte jetzt ein ganzes Leben haben. Wir sollten auch bemerken, dass alles, was wir haben, solch ein Geschenk ist. Nicht nur die wundersamen Dinge oder die wunderschönen Begabungen, sondern alles, was wir haben. Wir atmen jetzt, weil Gott uns die Luft gegeben hat. Wir essen, weil alles Brot gewissermaßen himmlisch sind oder von einer himmlischen Quelle sind, sozusagen. Lasst uns an diese Geschenke denken und an ihn danken. Und dann kommt Vers 26. Und 26 ist echt schwierig. Das ist nicht, weil Jesus, weil sein Befehl kompliziert oder schwer ist, aber es ist so, weil Markus nicht erklärt, warum Jesus so gesprochen hat. Lass uns kurz lesen. Er schickte ihn nach seinem Haus und sprach, auch nicht ins Dorf sollst du gehen. Es gibt hier zwei Möglichkeiten. Eins ist ein Urteil und der zweite ist, damit der Mann Zeit hatte, das Geschehene zu verarbeiten. Also von Urteil, wir können sagen, früher im Kapitel und nach der Speisung der 4000 sagten die Pharisäer, dass sie ein Zeichen von Jesus wollten. Und Jesus sagte ihnen, nimmerher wird diesem Geschlecht ein Zeichen gegeben werden. Das heißt, sie sahen schon genug, um an ihn zu glauben. Jesus kam nach Bethsaida und es gab nur diese Leute, die zu ihm gekommen sind. Der Blinden und seine Freunde. Die Pharisäer waren am wenigsten neugierig genug, ihn zu sehen. Die 4000 waren genauso neugierig, ihm in die Wüste zu folgen. Aber fast niemand ist von Bethsaida zu Jesus gekommen. Sie waren apathisch, dass sie nicht zu ihm kamen. Matthew Henry, ein englischer Theologe, erklärte so, sie wollten nichts sehen, deswegen würden sie nichts sehen. Aber es gibt auch eine Möglichkeit, Jesus konnte auch ihm eine Zeit geben, um zurechtzukommen. Wir werden später in diesem Kapitel etwas Ähnliches mit Petrus sehen, aber jetzt spricht Jesus zu dem Mann, der neuen Augen hat. Diese teilweise Heilung erinnert mich an etwas Persönliches. So früh im Leben hatte ich schlimme Sicht. Wenn ich meine Hände vor dem Gesicht vorgehalten hätte, konnte ich die Handlinien nicht sehen, gar nicht. Wenn ich euch gesehen hätte, hättet ihr für mich wie Skelette mit Haaren ausgesehen. Ich hatte eine Augenoperation, das heißt LASIK. Als ich unter dem Licht lag, konnte ich fast nichts außer Farben und großen Formen sehen, aber ich wusste, es gab irgendwo an der Wand ein Öhr. Ich wusste, dass es ein Öhr war, aber ich konnte das nicht lesen, gar nicht. Als ich aber aufstand, konnte ich die Öhr im Operationszimmer lesen. Aber das Licht war echt schmerzhaft. Ich konnte das nur kurz lesen und das war so schmerzhaft. Ich musste dann die Augen schließen. 3 Tage blieb ich im Schlafzimmer dafür und im Dunkeln, ganz im Dunkeln. Ich brauchte diese 3 Tage. Meine Sehkraft war natürlich besser, aber nicht bereit zu benutzen. Ich war nicht fertig. Der Blinden hat teilweise gesehen, dann Jesus seine Sehfähigkeit voll gemachte. Der Mann brauchte Zeit, aber wären die Aposteln bereit für diese Wahrheit? Nächst kommt eine Frage von Jesus zu den Jüngern. Jesus und seine Jünger gingen hinaus in die Dörfer von Caesarea Philippi und auf dem Weg fragte er seine Jünger und sprach zu ihnen, was sagen die Menschen, wer ich bin? Diese Frage ist eine Einleitung für Jesus. Nicht eine rhetorische Frage, sondern eine erwägende Frage. Jesus ist eine öffentliche Person. Und er weiß, was in den Herzen der Menschen ist. Umso mehr weiß er schon, was die Leute sagen. Die Frage hilft ihm, den Unterricht anzufangen. Aber was haben die Leute gesagt? Manche Johannes der Täufer, manche Elia, manche einer der Propheten. Und die ersten zwei Möglichkeiten können wir leicht verneinen. Johannes der Täufer lebte gleichzeitig mit Jesus bis zu seiner Enthauptung. Elia ist in den Himmel gegangen als Mensch, Jesus ist aber als Baby geboren. Und es gibt keinen Grund für uns, mit der Reinkarnation im Alten Testament zu stimmen. Aber ist er nicht eins von den Propheten? Er spricht für Gott mit Herrschaft, nicht wie die Schreiber. Er sagte schon vieles voraus. Wundern hat er auch gemacht. Aber ist er nur ein Prophet? In Vers 29 fragt Jesus, ihr aber, was sagt ihr, wer ich bin? Jesus fragte dann seine Jünger, für wen sie ihn halten, für wen sie ihn halten. Und die Antwort von Petrus ist typisch Petrus. Du bist aber Christus. Und wir sehen auch in Matthäus 15 eine erweiterte Antwort. Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und wie wusste Petrus das? Hier kommt jedoch ein Wendepunkt in Markus. Markus schrieb am Anfang, dass Jesus der Christus ist. Aber Jesus hat eigentlich nicht bisher direkt in diesem Evangelium, ich bin Christus, gesagt. Markus erklärt für uns, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Und er sagte es schon dreimal im Evangelium, im Markus-Evangelium. Wir hören innerhalb der Erzählung nur von Markus 8 bis zum Ende des Evangeliums, dass Jesus der Christus ist. Dann in Vers 30 sagt Jesus nochmal, dass sie mit niemandem über ihn reden sollten. Das Warum kommt bald nach diesem Bekenntnis. Lass uns Vers 31 bis 33 lesen. Und er fing an, sie zu lehren. Der Sohn des Menschen, das heißt Jesus, muss vieles leiden und verworfen werden von den Ältesten, von hohen Priestern und Schriftgelehrten und getötet werden. Und nach drei Tagen auferstehen. Und er redete das Wort mit Offenheit. Und Petrus nahm ihn beiseite und fing an, ihn zu tadeln. Aber wandte sich um und sah einen Jünger und tadelte Petrus und sagte, geh weg hinter mich, Satan. Denn du sinnst nicht auf das, was Gott ist, sondern auf das, was der Menschen ist. Vers 31 fängt mit den Leiden des Christus an. Er sagte, diese Leiden muss ich erfahren. Er musste leiden, er musste verworfen werden, er musste sterben, unbedingt. Warum musste es so sein? Ein sehr bekannter Text hilft uns hier in Jesaja 53, 1 bis 8. Wer hat unsere Verkündigung geglaubt? An wem ist der Arm des Herrn offenbar geworden? Er ist wie ein Trieb vor ihm aufgeschossen. Und wie ein Wurzelspross aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Und als wir ihn sahen, da hatte er kein Aussehen, dass wir Gefallen an ihm gefunden hätten. Er war verachtet und von den Menschen verlassen. Ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut, wie einer vor dem Mann das Gesicht verbirgt. Er war verachtet und wir haben ihn nicht geachtet. Jedoch unsere Leiden, er hat sie getragen und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er war durchgebohrt um unsere Vergehen willen, zerschlagen um unsere Sünden. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden und durch seine Striemen ist uns Heiligkeit geworden. Wir alle irrten umher wie Schafe. Wir wandten uns jeder auf seinen eigenen Weg, Aber der Herr ließ ihn treffen unsere alle Schuld. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und öffnete seinen Mund nicht, wie das Lamm, das zur Schlachtung geführt wird, und wie ein Schaf, das stumm ist vor seinen Scheren, und er öffnete seinen Mund nicht. Aus Bedrängnis und Gericht würde er hinweggenommen. Und wer wird über seine Generation nachsinnen? Denn er würde abgeschnitten vom Lande der Lebendigen. Wegen des Vergehens seines Volkes hat ihn Strafe getroffen. Das bedeutet, der Messias muss dieses Leiden unbedingt erfahren, weil er für unsere Sünden ist getötet. Das ist zwangsläufig, aber Petrus sah es nicht so. Wir lesen in Vers 32, dass Petrus den Faden ganz verloren hat. Petrus' Antwort war ganz typisch für ihn. Nochmal hier. Er beseite und fing an, Jesus zu tadeln. Man kann es sich vorstellen. Petrus sagt, du bist der Messias von Psalm 110. Du wirst deine Feinde unter die Füße bringen. Du wirst ein Königreich ohne Ende einleiten. Ich habe das Schwert mit, los geht's. Und es ist wirklich wahr. Er hatte recht, soweit sah er doch. Jesus ist der Messias von Psalm 110, der über seine Feinde siegen wird, der ein endloses Königreich einleiten wird. Aber das ist nicht alles. Sind wir auch praktisch wie Petrus? Picken wir die Rosinen heraus von den verschiedenen Texten, damit wir sehen können, was wir sehen wollen. Zum Beispiel erinnern uns besser, dass wir vergeben würden, als dass wir die Sünde von anderen vergeben müssen. Wir müssen nicht nur sehen, was wir wollen. Lasst uns nicht das Wort Gottes nach unserem Bild machen. Und Jesus tadelte Petrus. Unglaublich stark hier. Geh weg hinter mich, Satan. Denn du sinnst nicht auf das, was Gott ist, sondern auf das, was Menschen ist. Jesus sagte ihm das, weil, wenn er nicht sehen würde, dass Jesus sterben musste, er keine Erlösung haben würde. Sie hängen zusammen. Er musste sehen, dass Jesus nicht nur der Sohn Gottes war, sondern auch der leidende Knecht Gottes. Jesus erklärt das am Ende dieses Kapitels, aber wir sollten auch an das Ende des Buches gehen. Markus 15. Und in der sechsten Stunde kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Und in der neunten Stunde schrie Jesus mit lauter Stimme, Eloi, Eloi, lama sabachthani, was übersetzt ist, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Dann bin ich später. Jesus aber stieß einen lauten Schrei aus und verschied. Und der Vorhang des Tempels zerriss in zwei Stücke von oben bis unten. Als aber der Hauptmann, der ihm gegenüber dabei stand, sah, dass er so verschied, sprach er, wahrhaftig, dieser Mensch war Gottes Sohn. Jesus wusste, dass Petrus nicht mehr bisher verstand. Er wusste, dass Jesus der Christus war. Er wusste, dass Jesus der Sohn Gottes war. Er konnte nicht verstehen, wie diese Sachen zusammenhingen. Er wollte etwas Politisches machen, mit Krieg und Schwert. Aber er konnte mit Jesus als König zustimmen, nicht mit Jesus als Leidende. Das ist, warum Jesus den Aposteln sagte, dass sie mit niemandem über ihn reden sollten. Petrus konnte es nicht sehen, Petrus konnte das nicht klar verkünden, weil er zu dieser Wirklichkeit blind war. Aber warum war es so ein großer Misserfolg, dass Petrus nicht Jesus recht sah. Kein Kreuz bedeutet keine Krone für den König Israels, für unseren König. Anders gesagt, das ist, weil wenn man ihn jetzt nicht recht sieht, wird man nicht ihn in der Ewigkeit sehen. Jetzt ist die Zeit. Jetzt muss man Christus als Herr und den Sohn Gottes erkennen. Für Gottes Volk sehen wir jetzt mittels eines Spiegels undeutlich, dann aber von Angesicht zu Angesicht in der Zukunft. Werden wir so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn, dem Geist, geschieht. Für die Leute, die ihn nicht sehen wollen, werden sie noch blind sein. Sie werden hinausgeworfen in äußere Finsternis. Lasst uns ihn jetzt und immer sehen. Lasst uns die Ungläubigen und Unfähigen mitbringen. Und lasst uns jetzt zu ihm ins Gebet kommen. Amen. Lieber Vater, wir danken dir jetzt, dass du zu uns gesprochen hast. Wir danken dir für das Wort, das von und bis Ewigkeit ist. Wir danken dir für Christus, für deinen Sohn, für den Christus, der für uns geleidet hat. Wir danken dir auch, dass du auferstanden bist und jetzt bist für uns neben deinem Vater. Gott, hilf uns jetzt, diese Wörter ins Herz zu bringen und nach ihnen zu leben. Amen.